Der bekannte Naturforscher Isaac Newton hat einmal gesagt, als Nachfolger Jesu müssen wir das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie der rechtmäßige Erbe es liest. Wie liest ein Notar ein Testament? Er untersucht, ob alles im Sinne des Gesetzes verfügt ist. Er sieht den Wortlaut auf Fehler durch, damit es nicht angefochten werden kann. Persönlich hat er keinerlei Verbindung zum Testament und zu dem Nachlass. Der rechtmäßige Erbe aber kann ein Testament ganz anders lesen. Er sagt sich bei jedem Satz im Testament voller Freude, Dankbarkeit und Jubel, das ist für mich. Das ist alles für mich. Welch ein Geschenk. In dicht gedrängten Sätzen versucht der Apostel Paulus den Christen in Ephesus und auch uns in unserem Bibeltext so etwas wie ein Testament zu vermitteln. Zusagen, die von Gott höchstpersönlich verfügt sind. Die wichtigsten Eckpunkte dieses Testamentes greift der Apostel heraus, damit sie ganz tief in unser Herz eindringen und sich dort festsetzen. Gott hat seine Gemeinde reich beschenkt, mit allem, was sie braucht. Dieses große Geschenk ist in Christus selbst verpackt. Es ist wie ein großes Postpaket in einem Kasten. Wenn man es öffnet, kommen viele kleine Geschenkekartons zum Vorschein und für jeden Christen ist reichlich genug dabei. In Christus liegt der gesamte Reichtum Gottes verborgen. So sagt Paulus an anderer Stelle. Und er möchte uns in seine Entdeckerlust mit hineinnehmen und spornt uns an, forscht danach, findet heraus, was euch geschenkt ist. Ihr werdet es nicht bereuen. Im Gegenteil. Ihr werdet nicht aufhören können zu staunen und zu danken, weil Gott, euer Vater im Himmel, euch so überreich beschenkt. Vier Erkenntnisse und Entdeckungen stellt Paulus uns in seinem Briefanfang vor. Entdeckungen, die unser Leben verändern werden, wenn wir sie verinnerlicht haben und daraus lernen. Das erste: Nachfolger Christi sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Das zweite: Nachfolger Christi sind erlöst durch das Blut Jesu. Das dritte: Nachfolger Christi sind eingesetzt als Erben Gottes. Und das vierte: Nachfolger Christi sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Zu diesem ersten Gedankenkreis: Nachfolger Christi sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Wenn wir früher als Jungen Fußball spielten, dann durften zwei von uns sich jeweils eine Mannschaft wählen. In der Regel waren diese beiden sehr gute Fußballspieler und sie wussten auch genau, wer ebenso gut Fußball spielte. Nach denen hielten sie natürlich zuallererst Ausschau. Ich gehörte meistens zu den Letzteren, die gewählt wurden. Es gab größere Ballkünstler, als ich einer war. Ich durfte zwar mitspielen, aber besonders erwählt war ich nicht. Man nahm mich mit im Kauf, damit keiner am Spielfeldrand stehen blieb. Vielleicht kennt mancher von euch ähnliche Situationen. So geht es oft bei uns Menschen. Wir wählen den, der etwas kann, der Qualitäten vorzuweisen hat. Wer viel leistet, ist begehrt und auch der, der sich bewährt hat. Manchmal spielen auch Geld und Berühmtheit eine große Rolle. Nach diesen menschlichen Voraussetzungen fragt Gott überhaupt nicht bei der Wahl seiner Gemeinde. Paulus sagt, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns bereits ausgewählt. In seiner Liebe hat er uns im Voraus bestimmt. Gott ruft uns nicht zu sich, weil wir so tolle Leute sind oder weil wir so fleißig für ihn arbeiten. Nein, in seiner grenzenlosen Liebe wählt er fehlerhafte Menschen zu seinen Kindern und Nachfolgern aus. Es steckt ein Geheimnis darin, das wir nicht bis ins Letzte ergründen können. Gott sagt dem Mose einmal im Alten Testament, ich erweise meine Gunst, wem ich will. Ich schenke mein Erbarmen, wem ich will. Manchen Christen bereitet diese Aussage Schwierigkeiten. Widerspricht diese Botschaft von der Vorhererwählung nicht dem Ruf Christi in die Nachfolge? Beim Letzteren hat ja jeder eine Chance und da wird der Mensch selbst verantwortlich gemacht, ob er diesem Ruf Gottes folgt, ob er im Glauben antwortet oder nicht. In der Tat stehen hier Aussagen nebeneinander, die sich nicht ohne weiteres verbinden lassen. Manche großen Theologen haben sich die Zähne daran ausgebissen und unter Christen haben die unterschiedlichen Standpunkte manchmal sogar zu Glaubensspaltungen geführt. Wahrscheinlich bleibt es ein Geheimnis, das Gott uns erst im Himmel vollständig erklären kann. Wir würden es hier auf der Erde doch nicht begreifen können. Wir tun gut daran, diese beiden Aussagen der Schrift als Ergänzung zueinander stehen zu lassen. Ich persönlich verstehe diese Aussage nicht als eine Ausgrenzung, sondern als eine Vergewisserung für mich. Wenn ich zu Christus Ja gesagt habe, wenn ich sein Angebot im Glauben angenommen habe, dann darf ich wissen, er hat sich schon vor Grundlegung der Welt, vor der Schöpfung des Universums für mich entschieden und zu mir gestellt. Und das ist für mich eine wichtige Aussage, eine ganz wichtige Grundlage meines Glaubens. Und für mich ist diese Aussage noch aus einem anderen Grund wichtig. Es gibt manche unter uns, die haben von ihren Eltern, Erziehern, von anderen wichtigen Bezugspersonen wenig Anerkennung, wenig Lob, wenig Zuspruch erfahren. Für die hieß es oft, du bist zu langsam, du genügst nicht, du hängst immer am Schluss. Du kriegst dein Leben doch nicht gebacken, du schaffst es einfach nicht. Und in deren Köpfen kommen diese Stimmen immer wieder hoch und sie stellen sich gegen das, was Gottes Wort sagt. Diese Stimmen drängen sich oft so laut in den Vordergrund, dass diese Menschen die Stimme Gottes kaum wahrnehmen können und dass sie ihr wenig Vertrauen schenken. Sie glauben dem mehr, was Menschen über sie urteilen. Und nun sagt Gott zu dir, wenn du dich in solch einer Situation wiederfindest. Ich habe dich vor Beginn der Schöpfung erkannt und auserwählt. Ich habe schon Ja zu dir gesagt, bevor irgendjemand dich kannte, bevor irgendjemand dich beurteilen oder sogar verurteilen konnte. All diese anderen Stimmen in dir, die haben bei mir keine Gültigkeit. Kannst du Gottes guter Zusage mehr Vertrauen schenken als den verurteilenden menschlichen Stimmen? Dann fang heute mit diesem Vertrauen an und lass es in dein Innerstes einwirken. Schaff in deinem Herzen weiten Raum dafür. Es wird gewiss einige Zeit dauern, bis die kritischen Stimmen in dir leiser werden. Aber lass dir von Gott stets neu sagen, du bist erwählt. Und zwar nicht nur als notgedrungener Rest. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Er hat dich unendlich lieb. Das ist eine so befreiende Botschaft, dass wir sie nicht oft genug wiederholen können. Und manche unter uns, die haben das bitter nötig, dass wir es ihnen immer und immer wieder sagen, bis sie es wirklich in dem tiefsten ihres Herzens fassen und glauben können. Zum Zweiten. Nachfolger Christi sind erlöst durch das Blut Jesu. Erlösung, also Befreiung von Schuld und Sünde, gibt es nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes durch Kreuz und Auferstehung Christi. Als Sinnbild für das Leiden und Sterben Jesu nennt Paulus das Blut. Christus selbst hat es ebenso seinen Jüngern als Zeichen gegeben. Beim Abendmahl, wir haben ja eben davon gehört, da sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Bild greift auf das Alte Testament zurück. Ein Tier wird Gott geopfert, es stirbt anstelle eines Menschen für seine Verfehlungen, damit dieser Mensch von Gott Vergebung von seiner Schuld erhält. So opfert Jesus sich für die ganze Menschheit, damit uns vergeben wird. Paulus will, dass sich die Leute der Gemeinde in Ephesus und auch wir, dass wir uns völlig sicher sind, Gott hat euch beschenkt mit der Vergebung eurer Sünde und Schuld. Es gibt nichts Trennendes mehr zwischen euch und Gott. Nichts bindet euch mehr an diese alte Vergangenheit. Ihr seid erlöst und befreit durch Christus. Schon oft haben wir diese Worte gehört. Haben wir sie wirklich tief bei uns verinnerlicht? Haben sie sich so tief bei uns eingegraben, dass wir sie glauben können? Manchmal hilft es uns mehr, wenn wir nicht nur hören und lesen, sondern es auch einmal laut aussprechen. Vielleicht sogar mit anderen gemeinsam bekennen und uns gegenseitig zusprechen. Gern würde ich jetzt mit euch ein Lied singen. Leider ist das im Moment in der altbekannten Form nicht möglich. Ich lese dieses Lied darum vor. Und wer es kennt, der kann es mitsprechen oder auch mitsingen. Mein Jesus, mein Retter. Keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer. Du bist mir Zuflucht und Kraft, Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn, alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich. Du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr. Du bist unvergleichlich gut. Ein dritter Punkt. Nachfolger Christi sind eingesetzt als Erben Gottes. Das ist das Bild, das hinter folgender Aussage im Bibeltext steht: Durch Christus haben wir Anteil bekommen am zukünftigen Heil. Nicht alle Geschenke Gottes gibt es heute, hier und jetzt. Vielleicht enttäuscht das manch einen, mich macht es im Gegenteil neugierig und erwartungsvoll, denn es bleibt noch etwas Großes für die Zukunft. Darauf darf ich mich freuen. Was wird dies Erbe sein? Der Himmel mit all seiner Schönheit und Vollkommenheit wird uns einmal gehören. Mit anderen Menschen, mit anderen Worten, wir Menschen bekommen das Paradies zurück, das wir vor langer Zeit verspielt haben. Und dann wird es nie mehr verloren gehen. In diesem Paradies werden wir mit einem Schlag verwandelt. Alle Sünde, alles Fehlerhafte wird von uns abfallen, alle Begrenzungen werden aufgehoben. Böse Verhaltensmuster unseres Menschseins werden keine Macht mehr über uns haben. Das göttliche Wesen Jesu breitet sich völlig in uns aus. Ergründen kann ich das noch nicht. Aber ich ahne, das ist das, wonach ich mich mein ganzes Leben lang schon sehne. Wie sagt es der weise Alte im Buch des Predigers, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, in das Herz eines jeden Menschen. Diese Sehnsucht findet ihre Erfüllung, wenn ich im Himmel einmal bei Jesus ganz zu Hause sein darf. Und zum vierten: Nachfolger Jesu sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Siegel war in alter Zeit wie eine Unterschrift. Beide Parteien setzten ihr Siegel unter einen Vertrag, und nun galt diese Abmachung. Gott setzt sein Siegel unter den Vertrag, den er mit jedem Christen geschlossen hat. Er beschenkt ihn mit dem Heiligen Geist. Damit verbürgt sich Gott dafür, dass seine Zusagen wirklich alle vollkommen eingelöst werden. An anderer Stelle bekräftigt Paulus das, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Oder der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was bewirkt das nun alles in den Nachfolgern Jesu? Wer sich so von Gottes Güte umgeben weiß, der kann es lernen, mit großer Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Er kann gegen allen Pessimismus unserer Zeit Vertrauen entwickeln, dass Gott mit seinem Plan und auch mit seiner Welt zu einem guten Ende kommt. Solcher Mensch wird etwas ausstrahlen, das nicht alltäglich ist. Er wird sich nicht von den ganzen kurzfristigen Prognosen verunsichern lassen, sondern weiter in die Zukunft schauen, weil er mit der Macht Gottes und mit der Kraft Christi rechnet. Weil er weiß, hinter dem, was ich jetzt sehe, steht noch mehr. Es geht noch weiter, viel weiter, als ich sehen und denken kann. Und ich bin überzeugt, solche Menschen braucht unsere Welt. Petrus, ein anderer Jünger Jesu, sagt einmal: Seid alle Zeit zur Verantwortung bereit vor jedermann, der von euch gerne wissen möchte, was ist das für eine Hoffnung, die in euch ist. Die Menschen um uns her sehnen sich nach Hoffnung. Letztlich finden sie die nur in Jesus Christus. Und wir sind diejenigen, die ihnen vorleben können, wie Hoffnung ein Leben verändert. Öffnen wir unser Leben für die verändernde Kraft des Heiligen Geistes und lassen wir uns von ihm als Hoffnungsträger für diese Welt gebrauchen. Amen.